SRF 1.
Persönlich. Christian Zeugin im Gespräch mit Gästen.
Und ganz herzlich willkommen zur SRF 1 Talksendung an diesem Sonntagmorgen, heute aus Willisau, ganz am nördlichen Rand vom Napfgebietszimmer. Und das sind meine beiden Gäste, Dedit Wolf, Hunkeler, Spitzenathletin im Rollstuhl, und Andreas Hug, Geschäftsführer von der Hug AG. Ganz herzlich willkommen, schön, dass Sie beide da sind. Edith Hunkeler, könnte man sagen, Bauerntochter, die als junge Frau nach einem Autounfall querschnittgelähmt geblieben ist und ihr Leben von hier an im Rollstuhl noch mal ganz neu angefangen hat und darauf die Sportwelt erobert hat. Heute ist sie stolze Mutter von einer kleinen Tochter und fährt wieder einen neuen Lebensabschnitt an. Und Andreas Hug, Bäcker in vierter Generation aus der Luzerner Bäckersdynastie Hug, hat Bäcker gelehrt, Lebensmitteltechnolog geworden. Und heute mit seinem ältesten Bruder Werner führt er das Familienbachwarenunternehmen. Knapp 400 Angestellte. Und schon steht die fünfte Hug-Generation quasi in den Startlöchern, könnte man sagen. Und vor uns, wenn wir zu Willisau sind, haben wir die Willisauer-Ringli. Und ich würde sagen, wenn wir schon da sind, Edith Hug, das darf man als Sportlerin, oder?
Also, cool.
So, dann essen wir Willisauer-Ringli. Und Sie machen da so einen Trick, Andreas Hug?
Ja, das ist nicht der Trick. So ist es die richtige Willisauer. Ich sitze so.
Was heisst
das? Wir müssen lernen, als wir 95 da hinterher gekommen sind. Dass man es nicht einfach ins Maul nimmt und klopft, sondern das tut man so
in die Handinnenfläche.
Ist auf jeder Packung auch so gezeichnet. Und dann kann man da reinschlagen. Und dann hat es vier Teile gegeben. Jetzt lassen wir jetzt fünf geben. Es geht auch. Man kann es also auch nehmen. Und
dann bei mir jetzt drei
Zunge lassen.
Wäre jetzt gerade froh.
Zunge zu vergehen, haben wir jetzt keine Zeit. Jetzt müssen Sie auch vorbei.
Auf der Zunge zergehen lassen. Sie sind trocken. Das strötzt gerade raus. Da. Und das Krospeln sehr wahrscheinlich bei Ihnen daheim. Entschuldigung, ich muss ja schon gewassen nehmen.
Das braucht es. Oder ein Kaffee.
Ich habe gelesen, die haben kein Fett.
Das ist ja so, ja.
Da bekommen Sie leuchtige Augen, oder?
Auf jeden Fall. Ich denke nicht an Zucker. Und dann leuchten meine Augen.
Aber Sie schauen schon auf so etwas, Edith Wolf?
Nein. Also ich esse alles im Mass. Und das geht tatsächlich. Ich bewege mich gerne. Und was man liebt, soll man genießen. Und dann passiert nichts.
Dann passiert nichts. Ja gut, wir schauen. Der Andreas Hug und ich schauen an unseren Bauch ab und denken, wie machen Sie denn das mit Ihrer kleinen Tochter zum Beispiel? Die wird jetzt, glaube ich, gerade fünf nächste Woche. Wie hat sie so mit Zucker? Ich weiss nur, bei meinen beiden Töchtern war das einmal so eine Sache. Die eine, die hätte mich fast nicht davon abhalten können.
Meine auch nicht. Also, sie liebt Süßes und das soll auch so sein. Aber wir haben daheim ein Schnauzekästchen, wo ihr gehört, wo sie selber Sachen rausnehmen kann, wenn sie will. Aber sie hortet das schön und fragt auch immer, darf ich etwas nehmen? Und dann setzt sie sich davor und liest aus und das braucht Zeit.
Und dann aber in Massen. Das heisst, sie nimmt jetzt nur so ein gutes Stück und das reicht dann, oder wenn es dann mal läuft, dann kommt eins nach dem anderen.
Sie isst schon gern viel, weil sie es ja wirklich gerne hat, aber sie sagt dann schon, Mami, jetzt ist genug. Und dann sage ich dann, jetzt wäre es genug.
Wie war es bei Ihnen daheim? Als Bub stelle ich mir jetzt vor, wenn man der Sohn ist von der Hug-Familie. So ein Schnauzekästchen hat sie wahrscheinlich gerade ein ganzes Regal voll gehabt daheim, oder ist das...
Ich weiss schon, das haben sich immer alle meine Schulkollegen vorgestellt, dass das so sei. Das war aber nicht unbedingt so. Also, ich weiss, unser Vater hat immer so die grossen Tafeln, Schocke, die Kuvertürenblöcke, die wir gebraucht haben im Geschäft. Die hat es daheim gehabt, aber ich habe schon gewusst, wo sie sind. Aber ich war so ziemlich weit oben im Schrank versorgen. Und klar, der Vater hat natürlich immer neue Muster und so heimgebracht. Man war schon immer konfrontiert damit. Aber es war nicht so, dass immer gute Teller rumgestanden sind. Und Es hat ja auch noch Zwieback auch noch gegeben. Das ist der,
genau, das ist ja eine Variante. Von Zwieback sind sie hergekommen. Das ist so ein bisschen ein Klischee, dass man dann sagt, ja, zum Andreas Fuchs sind sicher immer alle am liebsten heimgegangen, weil man gewusst hat, dort gibt es immer etwas Schneiser. Nochmal schnell zu der Willi sagen, aber erfunden haben sie die nicht, die Familie Hug, oder? Das ist etwas von
Weisen. Nein, erfunden haben die. Es gibt verschiedene Geschichten. Ich muss ich jetzt hier vorsichtig wissen, der Zwilli sagen.
Müssen Sie vorsichtig sein da hinten? Gut. Ich schaue schnell, wie viele Willisauer hat es hier im Publikum? Also es sind etwa, schon, ich sage etwa 20, 25 Willisauer sind hier. Gut.
Also, wir haben uns für die Geschichte entschieden, wo das Willisauer-Ringli eigentlich von der Familie von Pfeiffer auf dem Schloss Heideck, die haben dort so ein Ringli gemacht.
Ja.
Und dann hat es ja die Martha Beyer gegeben, die hat dort im Haushalt gearbeitet. Und die ist dann einmal, die hat dann einen Bäcker kennengelernt, Willisau. Der Maurer, Heinrich Maurer, und die ist auf Willisau gezogen zu ihm und hat das Rezept mitgenommen, weil sie die so gut gefunden hat. Und dann haben die zusammen angefangen, die das machen, und da ist es eigentlich zum Willisauer Ringli geworden. Und das ist jetzt eben vor 150 Jahren.
150?
Nein, 165
Jahre. 165?
165 Jahre, ja.
Also praktisch so alt wie die Schweizer Eigenschaft. Ja, ein bisschen jünger als
die
Schweizer Eidgenossenschaft. Ja. Zwei Jahre jünger, hä? Ja. Nein, nochmal. Ein Schweizer Traditionsgebiet. Sie haben, glaube ich, als Willisau geschafft, Edith Wolf.
Ja, ich war sehr verbunden mit Willisau. Also, geschafft habe ich bei meinem ehemaligen Chef, Pius Meyer. Und das war so ein gewaltiger Mann für mich. Also, das hat mich sehr viel dahinter verbunden. Und das ist natürlich auch die Trainings, die ich hier gemacht habe. Mhm. Und auf dieser 400-Meter-Bahn. Und ich hatte jetzt so schöne Momente mit Kind, weil ja die Schule gerade oben dort ist. Und ich habe es geliebt, oben zu sein. Und dann hat es mich dann wieder ein bisschen mehr nach Nottwil gezogen, zum Trainieren, weil es der Trainingsmittelpunkt dort gekommen ist. Und ich aufgehört habe zu arbeiten hier in Willisau.
Beide persönlich Gäste kommen aus dem Kanton Luzern, bei ihnen beiden. Edith Wolf ist als Edith Hunkeler zu Altishofen aufgewachsen. Der Andreas Hug kommt aus Malters. Nehmen Sie uns mal ein bisschen mit in Ihre Kindheit auf diesem Bauernhof. Sie haben, glaube ich, drei Geschwister. Sie sind mit drei Geschwistern aufgewachsen. Als Zweitälteste, ist das richtig?
Richtig. Ich habe eine ältere Schwester und zwei jüngere Brüder. Die sind alle in Altishofen oder in Nebiken verwurzelt und verheiratet. Und mich hat es nach Dagmarsellen gezogen. Und ich hatte eine wunderschöne Kindheit, also so, wie man es sich als Kind wünscht.
Was heisst das? Also, was hat alles dazugehört?
Ich hatte auf dem Bauernhof Tierli. Wir konnten im Wald spielen. Wir waren behütet. Ich hatte wunderbare Eltern. Oder habe wunderbare Eltern. Und ich bin einfach dankbar, dass ich so viele Wurzeln bekommen habe. Und wir als Geschwister hatten es halt auch gut miteinander. Und ja, das sind ganz schöne Erinnerungen.
Und was ist denn so als bleibendste Erinnerung, wenn Sie so durch ein Fotoalbum durchblättern und ein typisches Bild von Ihrer Kindheit hätten? Wo würde man Sie da sehen? Von aus oder nicht mehr drinnen?
Von aussen auf dem Hof. Also ich wäre am liebsten Bäuerin geworden, aber ich hatte ja noch zwei jüngere Brüder. Und irgendwann hat es geheissen, so, Mädchen, jetzt musst du halt auch reinkommen, lernen kochen. Und das ist eigentlich schon noch so eine kleine bleibende Erinnerung.
Also Sie hatten sich wirklich überlegt, Bäuerin zu werden?
Ja, ich kann mir das sehr gut vorstellen. Ich habe geholfen, melden. Ich habe sehr gerne geheuert, ich bin gerne in den Wald gegangen. Ich war einfach gerne draußen bei den Tieren und so. Ja.
Und danach ist aber das KV gekommen.
Ja,
das ist so. Wieso denn nachher der Wechsel?
Keine Ahnung. Ich dachte, wenn nicht Bäuerin, dann gehen wir alle ins Büro. Nein, ich kann es auch nicht sagen. Ich weiß nicht, ob es eine Vorahnung war, aber schlussendlich, wo halt dann auch der Unfall gekommen ist, bin ich also Gott der Froh gesehen, habe ich das KV gemacht, dass ich nicht noch eine zweite Lehre in dem Sinn haben müssen machen. Und dann ich dann wieder nach der Rehabilitation in Nottwil wieder in den Alltag einsteigen konnte, im Büro. Ich weiss nicht, ob das vielleicht so ein bisschen Vorahnung war.
Als Bäuerin wäre das sicher schwieriger gewesen, logischerweise.
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Als Bäcker so, wir haben das schon ein bisschen vorher berührt, Andreas Hug. Wie klar ist es denn gewesen? Jetzt haben wir die Geschichte gehört von der Edith Wolf. Überlegt zuerst einmal vielleicht Bäuerin und dann doch das KV gemacht. Wie war das bei Ihnen gewesen? Sie haben als erste Lehre die Bäckerslehre gemacht, tatsächlich.
Ja, nicht, wie klar also ist die Lehre schon, ja. Aber ich habe, also es ist klar, ich bin aufgewachsen in dem Ganzen, nicht immer konfrontiert gewesen, ab und mal in der Fabrik gewesen und so. Aber es ist jetzt nicht so gewesen, dass irgendwie ein Druck da gewesen wäre oder so von den Eltern. Es ist wirklich mein freier Entscheid gewesen. Ich bin ja der Jüngste, mit Abstand der Jüngste von sechs Geschwistern. Also es hat da Haufen Und der älteste Bruder,
genau, ja.
Wir machen es ja mit dem ältesten Bruder zusammen nicht. So, wir sind 15 Jahre auseinander und sind noch vier dazwischen. Also ich wäre da noch lange nicht dran gekommen, wenn die anderen Interesse gehabt.
Die haben den Ball quasi immer weitergegeben.
Aber nachdem der älteste drin ist, haben die anderen vier haben sich eher für so künstlerische, musische, pädagogische Richtungen entschieden. Und ich bin dann, ich habe mal die Schulzeit gemacht und habe eine Handelsschule gemacht. Da habe ich noch nicht so weit gedacht. Schon. Und dann habe ich einfach gewusst, jetzt habe ich genug Schule, jetzt wollte ich etwas mit den Händen machen. Und dann war natürlich schon der Gedanke, was würde denn noch passen. Und dann hätte es Mechaniker sein können, weil wir haben Haufen Technik natürlich in der Fabrik, oder Bäck. Und dann habe ich mich für den Bäck entschieden und habe Bäckerlehre gemacht, nach dieser kaufmännischen Ausbildung. Und dann,
wo haben Sie die Lehre gemacht? Nicht im
Betrieb? Ich habe sogar noch zwei Teile. Ja. Einen Teil habe ich in unserem Stammbetrieb, also mit meinem Cousin eigentlich hier, der Bäckereihug in Luzern und in Litau gemacht. Und dann auf das zweite Jahr habe ich eine kleine Bäckerei bei uns im Dorf, Bäckschöpfer, habe ich das zweite Lehrjahr gemacht. Das war super. Das war der Chef. Ein Kollege, den ich mit dem zusammen geschaut habe, hat als Arbeiter gearbeitet. Ich war ja auch schon ein älterer Stift. Und ich als Stift. Und alles drei sind im Fußball und ich war okay Fan. Das Thema war immer gegeben in den Wachstoffen. Das war wirklich eine gute, auch sehr gute Zeit. Und in Gewerbeschule bin ich da oben. Da, das will ich sagen. Weil ich auch einen Gewerbeschullehrer hatte, wo wir da mit dem Zuckergornis Schreiben beigebracht haben, die Zierschriften und so. Das war eine gute Zeit.
Was nehmen Sie mit aus diesem ganz kleinen Betrieb? Ich habe am Anfang gesagt, jetzt sind ja fast 400 Leute bei Ihnen in dieser Fabrik. Mhm. Und im Vergleich mit dem Dreier, mit dem Dreiergrüppli, wo Sie dort gesehen sind.
Ja. Also, es ist ganz etwas anderes, ist klar. Und auch, ich bin auch sehr jung, in die Firma dann eingestiegen. Aber da sage ich heute noch viel, wow, sehr viele Leute, und da muss etwas ganz. Aber ich kann es irgendwie, als ich einmal eingestiegen bin in die Firma, habe ich es ja gar nicht anders können. Es waren immer ein Haufen Leute gewesen. Aber es sind auch ein Haufen Leute, die arbeiten. Ich muss ja nicht für die arbeiten. Wir müssen höchstens schauen miteinander, dass wir für alle genug Arbeit haben. Aber die wissen alle, was sie zu tun haben und machen ihren Job sehr gut. Und in diesem kleinen Team ist es halt mehr, was ich vielleicht von dort mitgenommen habe und was sicher auch in meinen Charakterzügen liegt, ist so ein bisschen das Kollegiale. Also dort sind wir natürlich der Chef und der Arbeiter und der Stift sind alle. Wer du gsi miteinander. Man hat da
haben Sie das jetzt bei Ihnen in der Firma?
Die Welt diskutiert. Ja, sehr. Ja.
Also Sie haben schon.
Wir haben schon die
bis Hux sagt man sich du.
Ja. Ich tue immer zuerst ein bisschen warten, bis die Probezeit durch ist. Wenn es ernst geht, dann mache ich auch mit den Stiften, mit den Lehrlingen. Ja. So, dann mache ich sehr schnell.
Firma Hug hat man ja, ich weiss nicht, die älteren Semester hat man noch kennt als Produzent vom Bundesziegel, vom Zwieback, oder?
Ja, ist richtig. Früher war es der Bundesziegel, das war ja Zwieback am Anfang. Ist das wirklich Zwieback? Das sind noch die Bundesziegel. Und genau. Dann hat sie dann gewechselt zu den Militärbiskuits, die bis heute eigentlich.
Und die machen sie die eigentlich auch, die Militärbiskuits?
Ja, im Moment sind wir nicht zum Zug gekommen. Das ist
so, das
im
Sinn
von diesen Ausschreibungen. Früher ist es verteilt worden. Ja. Und jetzt können sie gar nicht anders. Sie können es nur noch eingeben und dann gibt es so Kontrakte. Und so. Und im Moment sind wir sie jetzt halt nicht. Aber.
Meine Erinnerung an Zwieback von Hux ist immer, wenn ich krank war, habe ich die einmal in Tee dünkelt, damit sie nicht so hart sind. Aber wir genau müssen wissen, wie lange, weil sonst werden sie Lampe, dann landet das Zwieback im Tee.
Dann bleibt er im
Tee. Genau, richtig. Also kurz, ein, zwei Sekunden. Was haben Sie für Erinnerungen an Zwieback? Das ist für mich das klassische Krankenessen.
Bei mir absolut auch. Wenn wir erbrochen haben, jetzt können wir wieder etwas anfangen, dann gibt es Zwieback.
Dann hat es Zwieback gegeben.
Ja.
Aber ich würde also empfehlen, auch wieder mal sonst Eiser. Da geht es einem immer schlecht.
Ja, genau.
Schlechte Erinnerungen an den Zwieback.
Richtig.
Das ist nämlich etwas Käfer. Gut, wenn man es einmal sonst nimmt.
Image ist ja wichtig, oder? Also entweder jetzt als Sportlerin oder als Firma. Wie pflegt man so etwas? Ein Hug, die drei Buchstaben, Hug, oder? Das ist ja etwas anderes als jetzt. Es gibt noch eine andere Firma, zum Beispiel Cambly oder so.
Jetzt auch,
Sie unterscheiden sich ja, oder? Das ist klar. Birgit, sind das auch die Konkurrenten von Sie?
Ja, schon natürlich. Ja. Also, vor allem natürlich sind Wernli auch zu uns gehört.
Ja.
Also, Wernli und Cambly sind dann natürlich schon noch. Und da ist man Mitbewerber. Wir haben gute Kontakte untereinander. Das
ja,
dass wir irgendwie aneinander vorbeikommen. Aber wir sind Mitbewerber, das ist klar.
Und wie muss man sich irgendwie abgrenzen?
Ja, genau, das probiert man über die Marken. Also, ich glaube, es macht keinen Sinn, wenn man probiert, das Gleiche zu machen wie der andere oder einander nachzumachen. Und es ist schon so, meine, Kambli ist schon der Leader jetzt so bei den Biskuits. Und wir müssen schauen, wie positionieren wir uns nebendran, vor allem mit Wernli, damit wir eine Eigenständigkeit haben. Und da probieren wir immer. Versucht man immer ein bisschen. Aber man ist natürlich noch, das ist klar.
Das ist klar. In Ihrer aktiven Sportkarriere, Edith Wolf, wie ist das etwas gewesen, was Sie bewusst gepflegt haben? Wie präsentiere ich mich in der Öffentlichkeit als Sportlerin, mein Image in der Öffentlichkeit?
Nein, ich bin so, wie ich bin. Ich denke, authentisch sein, das ist das Wichtigste. Person. Also ich hoffe, oder ich habe mir immer gewünscht, wenn ich einmal meine Karriere beende, dass man nicht nur den Erfolg noch weiss, sondern auch der Mensch Edith noch da ist und mir mal sagt, es war eine Persönlichkeit oder jemand, den man nicht so schnell vergisst und nicht nur über die Medaille definiert.
Nicht nur über die Medaille, es sind glaube ich 17, 18, 19 Titel am Schluss, oder wenn man alles zusammenzählt. Also wahnsinnig viel, ganz viel im Rampenlicht, auf das kommen wir gerade. Ich würde gerne das Stichwort Schicksal mit Ihnen beiden so ein bisschen anschauen. Nämlich, was für eine Rolle das Schicksal kann spielen, etwas, eben, was wir nicht in der Hand haben, zeigen gerade Ihre beiden Leben. Auf der einen Seite Edith Wolf Hunkel und Andreas Hug. Im Fall von Ihnen, damals noch ledige Edith Hunkeler, so hat man sie auch kennengelernt. Ist das der Unfall gewesen, im Februar 1994? Jetzt sind über 20 Jahre sind vergangen seither. Sie sitzen hier, sie sind gesund, sie haben Familie, Mann und Kind. Wenn Sie jetzt zurückschauen zu dem 22. Februar 1994, was bleibt für ein Bild von diesem abrupten Bruch?
Ein Bild, das klar, am Anfang die Traurigkeit, also der Schock halt auch. Aber heute kann ich darüber reden und es ist nicht irgendwie ein Problem. Was mir immer wieder ist, am 22. Februar, ist das immer noch ein besonderer Tag. Also mir denkt daran, aber die Zeit heilt Wunder, das ist absolut so. Und es hat mein Leben verändert und ich habe das Beste daraus gemacht. Und über die Jahre kann ich jetzt auch sagen, ich bin auch wirklich ein glücklicher Mensch. Ich habe alles, was man sich wünschen kann. Und das ist meine eigene Familie. Und das Einzige, was ich nicht kann, ist laufen, aber ich kann ganz schnell rollen.
Ja, genau. An dem 22. Februar, was machen Sie denn einmal an dem 22. Februar? Was ist das ein Tag, wo Sie denken, ich habe noch mal eine Chance bekommen? Oder das ist der Tag, wo sich mein Leben einfach verändert hat, radikal?
Soweit habe ich noch nie eigentlich gedacht, dass man eine Chance bekommen könnte. Wahrscheinlich ja schon. Ist es eine Chance auch wieder für mich, eine neue Chance, die ich gepackt habe? Aber ich habe den Tag schon nicht so gern, muss ich wirklich sagen. Ich bin dann einmal froh, ist es wieder Abend. Aber es ist nicht, dass jetzt ein Trauertag mehr ist. Aber es ist wirklich schwierig, das zu sagen, was das mit mir gemacht hat. Aber eben vor allem die Chance, die ich gepackt habe, das, was ich daraus gemacht habe. Und das Leben geht weiter. Es fragt sich ja auch niemand, was wäre, wenn.
Ja.
Das ist meine Ausgangslage. Und der Weg ist so gekommen, wie er gekommen ist.
Eben, Sie sagen, Sie können nicht laufen, können Sie sehr schnell rollen. An welchem Punkt haben Sie das erfasst und können als Gelegenheit wahrnehmen und sagen, so, jetzt nehme ich meine Rolle, meine Räder in die Hand?
Genau, wenn, das kann ich nicht sagen, ja. Weil da hat man so einen Trauer am Anfang in sich. Wir haben Momente, haben wir das Gefühl, das schaffe ich ganz einfach und das kann ganz schnell wieder anders werden. Und das hat ganz viele Emotionen gebraucht und Tage, Wochen, Jahre. Aber wir lernen damit umzugehen und ich habe das Beste daraus gemacht. Und ich glaube, der ganz tiefste Punkt war an Weihnachten 1994, wo ich dann wirklich gemerkt habe, du wirst nie mehr laufen können. Aber das hat alles gebraucht und dann ist es eigentlich wieder Schritt für Schritt aufwärts gegangen. Und ich hatte die richtigen Menschen um mich herum. Ich glaube, das ist schon sehr, sehr wichtig, dass das Umfeld stimmt. Jemand, der dir zulässt, dich nimmt, wenn du brüllst und halt etwas immer wieder sagst und dich nicht verstanden fühlst. Ich glaube, dann ist das Umfeld sehr, sehr wichtig. Und das habe ich immer gehabt.
In der ersten Phase logischerweise die Familie, dann das Betreuungsteam, Ärzte etc., Therapeuten. Ab welchem Punkt ist so der Schimmer vom Sport am Horizont angekommen? Ist das wirklich die Reise auf Florida, wo man noch gehört, dass Sie in den USA waren und dort haben Sie plötzlich etwas entdeckt?
Ja, ich habe es vorher ja schon gesehen während der Reha. Und dann war das immer noch relativ weit weg. Und der Erwin Zemp, das ist auch ein Rollstuhlfahrer, der hat mich zu dem begeistert und gesagt, komm Edith, ich mache dir ein paar Händchen, komm, steig in den Rennstuhl rein, du kommst wieder zurück in die Natur. Und er hat mich so packen. Und dann bin ich dort reingestiegen. Und das hat mich wirklich gepackt. Und
vom ersten Moment an ist das wie...
Ja, es ist irgendwo so ein Ersatz, wo ich hätte gerne wieder heim auf dem Hof geholfen. Und es war so schwierig und ich bin mir so hilflos vorgekommen. Und ich habe die Natur schon immer geliebt. Und mit dem Rennstuhl bin ich zurück in die Natur gekommen. Und ich war irgendwie dann halt auch müde gewesen. Und es war eigentlich das Schönste gewesen. Und ich habe nie angefangen, Sport zu machen, dass ich gedacht habe, ich könnte Weltmeisterin, Olympiasiegerin oder Weltrekordhalterin werden. Das ist, es ist einfach so passiert. Das ist eher im Späteren dann kam, als ich gemerkt habe, im 96, dass meine Kollegen nach wo ist das gewesen? In Atlanta, die Paralympics gegangen sind, habe ich gewusst, oh, in 4 Jahren ist ja Sydney. Und die nächsten Paralympics, und dort hat es mich dann gepackt. Die Stier gibt es auch gekommen.
Das heisst, man bekommt dann auch plötzlich wieder, ich würde sagen, einen versöhnteren Bezug zum eigenen Körper, der einem ja zuerst lähmt, im wahrsten Sinne des Wortes. Also plötzlich haben sie das Gefühl, ich kann tatsächlich etwas. Ist das...
Ja, so extrem war es dann auch wieder nicht. Also ich hatte lange Mühe, den, den gelähmten Teil eigentlich anzunehmen, weil er ist immer noch ein Teil von mir war. Und wenn sich das einfach verändert und du den nicht so im Griff hast, wie du das gerne hättest mit 21, dann tut das brutal weh. Aber das hat sich dann auch dein Know-how auch gelegt wieder und es ist eins geworden. Und dann alles miteinander halt auch. Das hat so angefangen zu wachsen, wie eine Pflanze. Mm.
Stichwort Sport und jemand im Rollstuhl. Ich glaube, sie unterstützen auch einen Hug, einen Marcel Hug.
Ja.
Wo glaub, so quasi ein Ambassador ist von Ihnen. Wie sind Sie auf das gekommen?
Genau. Ja, das ist eine gute Geschichte. Also quasi ein Sportkollege von ihr ist ein junger Bursch in Malters. Und wir waren die ganze Familie in einer Familie Guggenmusik. Und die Familie mit dem Christian Odermatt war auch in dieser Guggenmusik. Und der hatte einen Trainer, der gleich war eine Zeit lang, glaube ich, von dir auch, der Paul Odermatt.
Ja, genau.
Und der ist auch zu uns in die Guggenmusik gekommen. Ich weiss zwar heute noch nicht warum, er ist absolut kein Fasnächtlich. Du kannst dir das auch nicht so vorstellen.
Nein, absolut nicht.
Aber er war dabei. Und bin ich mal, sind wir mit der Guggenmusik auch rennen schauen von dem Christian Odermatt. Und dann haben wir dort natürlich auch dich schon im Einsatz gesehen. Und dann ist plötzlich ist der Paul gekommen und hat gesagt, du, ich habe da so einen jungen Athleten, der heisst zufälligerweise noch Hug, oder? Hat das nicht etwas, den ein bisschen zu unterstützen? Und dann habe ich den auch mal kennengelernt. Das ist wirklich ein ganz junger Bursche. Und ja, so ist die Verbindung entstanden und so die wir ihn heute noch unterstützen. Und er ist ja also der Ringli-Botschafter, der hat ja auf seinem Stuhl, auf der Rädli, das passt ja wunderbar, hat er so wirklich das
Willisauer-Ringli dran.
Und es sieht wirklich super aus. Also wenn man ihn auf der Rundpanz, Notwil oder so sieht, auf der Gegenseite, man sieht, dass Ringli gestochen scharf, obwohl das dreht ganz schnell. Also das ist wirklich eine phänomenale Sache.
Sind Sie nicht auch gut im Marketing, oder?
Ja, klar.
Also ich finde es eine sehr gute Idee.
Positive zusammenbringen und nutzen.
Es steht nichts drauf. Man kann es immer drauf haben. Und jeder weiss, das ist ein Willisauer-Ringli.
Das ist ein Willisauer-Ringli. Aber wir sind ja beim Stichwort Schicksal, ja. Andreas Hug. Inwiefern sehen Sie das als Schicksal, dass Sie in die Familie hineingeboren worden sind? Das ist jetzt vielleicht ein bisschen ein grosses Wort, aber trotzdem.
Das ist jetzt ganz gut, dass Sie die Frage so stellen. Ich habe jetzt eine schöne Zeit, mir zu überlegen, was sage ich denn? Und wenn ich mir so überlege, und das ist also Schicksal, kann ja positiv oder ja, wie auch immer gesetzt sein. Und ich glaube, das ist schon, ich habe jetzt nicht so Schicksalsschläge erlebt in meinem Leben bis jetzt, außer eben der, dass ich in einer Familie geboren worden bin. Und das ist sicher ein positives Schicksal. Obwohl es auch nicht immer nur einfach ist. Das habe ich schon ein paar Mal was erlebt in meinem Leben. Ja, es sind natürlich schon Erwartungshaltungen rum, wo man sich dann zwischendurch fragt. Liegt vielleicht auch in meiner Natur? Ja, ist man in denen gewachsen? Bist du gemacht, um das Wort zu nehmen? So, ich bin ja nicht irgendwie aus anderen Gründen da drin gekommen. Ich bin jetzt einfach da drin gekommen, weil ich in der Familie geboren bin und dann habe Freude bekommen daran, das so gut wie möglich machen. Oder?
Also die Frage,
das ist nicht immer nur einfach.
Würde es mir auch so gut laufen, wäre ich auch so ein guter Geschäftsmann, wenn ich jetzt mit Andreas Hug wäre.
Ja, zum Beispiel. Ja. Genau.
Und auf was sind Sie gekommen bei dieser Fragestellung?
Ja, in unterschiedlichen Situationen. Ja. Ganz unterschiedlich. Ja. Wenn man gute Projekte realisieren kann, denke mir mal, ich bin er schon. Und wenn es nicht so gut läuft, dann stellt man sich immer wieder die Frage, ja, bin er wirklich?
Bin ich das?
Aber das ist, ich denke nicht so, das hätte so schon ein bisschen geändert mit dem, irgendwie komisch, mit dem 50. Geburtstag, den ich jetzt auch schon ein paar Jahre hinter mir habe.
Sie sind jetzt 55.
Irgendwie habe ich von verschiedenen Seiten geheißen, ja, jetzt 50, jetzt kannst du es auch ein bisschen gelassener nehmen, vielleicht sein oder das andere und so. Und ich habe immer gedacht, ja, die geraden Geburtstage spielen keine Rolle. Aber irgendwie bei den 50. ist schon so ein Schritt passiert, wo ich irgendwie schon ein bisschen gelassener geworden bin. Und wenn man also so manchmal auch mal ein bisschen da rein und da wieder raus kann machen mit Sachen, die mir nicht so passen. Und das ist schon, dem habe ich schon besser gelernt umgehen.
Und Sie hatten ja noch den älteren Bruder. Das ist auch noch speziell in Ihrer Familie, oder? Also Ihr Bruder, der mit dabei ist, 15 Jahre älter. Und ich glaube, bei der vorherigen Generation, sie ist auch der älteste.
Genau gleich, sie sind auch der älteste und der jüngste, sind auch 15 Jahre auseinander, sind mein Vater und sein Brüder, die zusammen Malters weitergeführt haben.
Das ist auch noch lustig, oder?
Ja, genau. Und das ist natürlich meine älteste Brüder, der ist 15, als ich auf die Welt gekommen bin. Und wenn ich mich erinnere, war er schon 18 und er ist auch meine Taufgötti. Gleichzeitig noch. Und da gibt es natürlich eine Situation, wo man merkt, dass ich wahrscheinlich immer seine kleinen Brüder wird bleiben. Oder? Also in gewissen Situationen drückt das natürlich schon durch, das ist klar. Aber wir haben es gut miteinander. Und
er ist immer noch der aktive Verwaltungsratspräsident.
Ja.
Das persönlich auf SRF 1 mit Andreas Hupp, Bäcker und Unternehmer, und Edith Wolf Hunkeler, Rollstuhlathletin. Und man kann sagen, für die einen ist Sport ein Hobby. Ich schaue zum Andreas Hug über. Sie gehen ab und zu biken oder sind unterwegs in der Bergwelt. Und für andere hat der Sport wirklich plötzlich ganz eine andere Bedeutung bekommen. Vorher haben Sie es ein bisschen erwähnt, Edith Wolf, 96 Atlanta und dann so der Traum, ja, vielleicht könnte ich mal dabei sein bei Sydney. Wann ist das zum ersten Mal wirklich greifbar geworden, dass Sie merkt haben, ich fahre mit, ich bin vorne mit an der Spitze?
Sehr schnell. Ganz schnell sogar, weil ich kann mich noch erinnern, ich bin eben nach Amerika gegangen, nach Florida für einen Sprachaufenthalt. Ich habe dann dort meinen ersten Rennstuhl bekommen. Und dann ist der Franz Niedlisbach zusammen mit dem Guido Müller ebenfalls nach Florida ins Trainingslager gekommen. Und sie haben dann mich einmal so von dem Internat abgeholt, von dem Campus, und gesagt, komm, wir gehen zusammen trainieren. Irgendwann sagt der Franz, weißt du was, da ist der Gasparilla Race, komm auch mit, ist 15 Kilometer, das schaffst du. Und ich bin sicher. Und ich bin noch so euphorisch und dachte, mal, machen wir. Nur, ich habe noch nie ein Rennen gefahren und ich habe ja nicht gewusst, wo der Start oder vor allem das Ziel ist. Und ich meine, mich erinnere, der Franz und der Giro haben mich gesagt, schau, da startest du, das Ziel wirst du wieder finden, fahr einfach in den Frauen nach. Wir müssen an einem anderen Ort starten. Und ich hatte ein Herzklopfen und ich war einfach ein Ziel, gang diesen Frauen nach. Und ich bin wirklich bei der Spitze mitgefahren und am Schluss, klar, bin ich, glaube ich, viert worden und es sind so viele am Start gewesen, und ich war mit drinnen. Aber das war mehr der Wille und die Angst, dass ich nicht abgehe von der Spitze, dass ich wieder ins Ziel komme.
Aus purer Angst, ja. Und ganz weit vorne mit. Ja. Grossartig.
Also es waren so die ersten Erlebnisse. Und nachher war ich überglücklich. Und der Franz hat gemerkt, ja, das Ziel, das hast du wieder gefunden, hast du super gemacht.
Ja. Und das ist dann in diesem Fall auch der, im wahrsten Sinne des Wortes der Startschuss für die Karriere?
Das war mein allererstes Rennen, ja.
Und an dem Moment haben Sie aber parallel immer noch geschafft. Also Sie sind dann zurück in die Schweiz gekommen und haben geschafft auf der einen Seite.
Ja.
Auf Ihrem Beruf als kaufmännische Spezialistin und auf der anderen Seite anfangen trainieren.
Richtig, genau.
Wann ist denn der Punkt, wo Sie gesagt haben, so, jetzt kann ich nicht mehr, also jetzt muss ich im Profisport über?
Ich habe ja dann angefangen, auch noch Referat zu halten, Podiumsgespräche und all die Sachen, so die Anfragen, die noch sind und so, neben dem, wo ich trainiert habe und gearbeitet habe. Und ich weiß gar nicht mehr genau, welches Jahr das war, als ich mich selbstständig gemacht habe, irgendwie 2002 vielleicht. Aber das war wieder der Pius Meyer, der gesagt hat, so Edith, ich glaube, der Schritt ist jetzt nachher, ich helfe dir. Und im Fall, wenn es dir nicht wird, du weißt, du kannst immer wieder zurück zu mir arbeiten. Und das war so ein gutes Auffangbecken und das hat mir dann den Mut auch gegeben. Und dann habe ich dann halt professionell wirklich auch für Sport machen, mehr Zeit gehabt. Ich hatte auch Zeit für die Auftritte. Und das hat irgendwo so den Lauf genommen und hat so den Erfolg gebracht. Und ich bin absolut dankbar, habe ich diesen Schritt gemacht und eben mit Unterstützung zu wissen, dass man eigentlich nicht fallen kann. Und ich musste mich ja irgendwie finanzieren. Und das war auch nicht so einfach, der Sport. Und ich habe aber immer wieder gute Wege gefunden, dass es für mich gestimmt hat.
Es hat ja immer wieder Fälle gegeben, also im wahrsten Sinne des Wortes, ein Fall, wo sie einen Unfall hatten. Da wurde ich jetzt unglaublich zusammengezogen und dachte, yes, es geht, da fährt jemand noch mal in jemand anderes rein und es kommt noch mal ein Fall. Also inwiefern ist die Angst einmal mitgefahren, dass sie sich auch noch mal verletzen
könnten? Nie. Also das war noch überraschend. Nie. Auch jeder Sturz, den ich in meiner sportlichen Karriere hatte. Ich glaube, in dem Moment, wo ich Angst hatte, hätte ich hören müssen. Weil du musst Risiko eingehen, du hast nicht ängstlich sein, sonst wärst du nicht Sieger gewesen. Ich glaube, du musst überzeugt sein von dir selber. Und das Phänomen hatte ich eigentlich ein bisschen mehr drin. Ich habe nie gehadert. Ich wusste, wenn ich zurückgehe, dann habe ich keine Angst. Weil ich habe das Vertrauen, dass das gut kommt. Und so, ja, 99,9% sagen, ist es ja gut gekommen.
Ja, genau. Es sind ja hohe Geschwindigkeiten, wo man da mitfährt. Ich wüsste gar nicht, wie schnell ist man da unterwegs? Also an Kilometer pro Stunde?
Also so ein Rennen, du kommst am Schluss, also wir Frauen bis zu 30 Stundenkilometer oder noch ein bisschen höher im Topspeed. Und das auf der Ebene. Aber wenn es abwärts geht, wenn du traust zu fahren, kommen da noch viel höhere Geschwindigkeiten. Und das habe ich eben auch getraut. Also ich habe mir gesagt, der bremst, hat verloren. Das war so ein meine Philosophie.
Eine Schattenseite im Spitzensport gehört offenbar auch zu den Rollstuhlathleten, das ist das Doping. Inwiefern ist das ein Tabuthema oder inwiefern ist dort auch offen darüber geschwätzt worden?
Klar wird sehr offen darüber geschwätzt und mir wird ja auch immer wieder aufgeklärt, mache ich das nicht, und die Fallen, die stehen überall. Ja. Also man kann krank sein, irgendwie ein Medikament zu sich nehmen, dann zufälligerweise eine Dopingkontrolle haben und mir wäre dopt. Aber ich glaube, wir haben alle Schicksal gehabt und wissen, um was es geht. Aber trotzdem, international passiert das immer wieder vereinzelt. Und wir sind in genau gleichen Pool gesehen wie die Nichtbehinderten. Wir sind genauso oft kontrolliert worden. Und ich finde ich auch richtig, weil ich plädiere auch für sauberen Sport. Es ist möglich und es macht Freude. Und man kann durch das ebenso oder absolut Erfolg haben, ich kann es richtig geniessen.
Das ist ein sogenanntes Boosting, glaube ich. Also, dass man wieder den Körper dazu antreibt, gerade jetzt für Querschnittgelähmte, dass der Bluthochdruck noch weiter rauf geht. Aber das ist legal in dem Moment.
Ja, das ist nicht für uns Paras gedacht. Ja. Also, das haben Tetraplegiker viel gemacht, die höher gelähmt, also die die Hände auch eingeschränkt haben. Und das habe ich auch gehört sagen, dass man einfach Blasen füllt. Und dann gibt das einen enormen Druck. Aber man muss, glaube ich, so den richtigen Moment verwischen. Es ist aber auch mittlerweile verboten.
Okay.
Weil du gehst natürlich schon Gesundheit auf höchste Niveau
schädigen. Das ist ja unglaublich. Da spielt man dann wieder mit der Gesundheit.
Richtig.
Und nur, dass man ein paar Sekunden weiter vorne mitfahren kann.
Ja.
Wir haben den Sport kurz gelenkt, Andreas Hug. Also wenn Sie jetzt einen Sport machen, in welche Richtung zieht Sie es denn am ehesten raus?
Dann ist es so, also im Sommer Bike oder zu Berg gehen. Und im Winter Skifahren. Ich bin ein leidenschaftlicher Skifahrer, also Alpinfahrer. Das sind eigentlich meine sportlichen Tätigkeiten. Früher habe ich Fußball gespielt. Also es ist immer ein recht zentraler Punkt in meinem Leben schon. Und ich interessiere mich für Sport, eigentlich für ein Haufen, nicht alle, aber ein Haufen Sportarten.
Ja. Wintersport ist, glaube ich, auch etwas, wo bei Ihnen das Herz sehr hoch schlägt.
Ja, ich liebe es. Es ist halt auch, es gibt Freiheit. Also, ich kann einen Berg sozusagen erklimmen und komme selbstständig wieder oben runter. Und es ist einfach die Leidenschaft schon von meinem Mann, von Marc, und jetzt auch von der Tochter, die gerne Skifahren tut. Und es gibt einem so eine Freiheit und Natur. Und ja, es ist einfach schön.
Stichwort Musik haben wir vorhin ganz kurz angelenkt, weil ich weiss, da schlägt Ihr Herz, Andreas Hug. Andreas Hug ist Posaunist.
Ja.
Ja, nicht abwinken. Er war sogar schon auf einer Europa-Tournee. Ja. Erzählen Sie mal ein bisschen, woher kommt die Liebe zu der Musik?
Es hat tatsächlich mit dem, was ich schon erzählt habe, mit dieser Familienguckermusik angefangen. Also ich meine, früher sind die obligaten 7 Jahre Blockflöte, die man macht. Und
kann ja. Hat sie das auch nicht alle?
Ja.
Edith Volk
auch. Ja. Und ich habe
noch Handorgeln gespielt. Handorgeln. Das würde man auch nicht denken.
Ja, ich habe Cello noch gespielt. Aber so könnt ihr euch vorstellen, als 15-, 16-Jährige, die gerne geht shooten und so, das Cello. Es ist ein wunderschönes Instrument. Heute reus, dass ich nicht dabei geblieben bin. Aber da hat mich das so begeistern können. Und da war Musik eigentlich lange kein Thema mehr. Und Also zum Beruf und sonst Ausgleich für mich habe ich immer das Gefühl gehabt, nur der Sport. Und dann habe ich irgendwie die Musik entdeckt. Also wir sind die Guggenmusik. Und Posaune bin ich so dazugekommen, weil es heisst, wir sind eine ganze Familie. Es sind alles Familien, also ein Haufen Kinder, die rasseln da mal alle. Da hat es einfach geheißen, mindestens ein Mitglied von der Familie muss ein Blasinstrument spielen. Da dachte ich, ja, was fange ich jetzt an? Oder? Blockflöte geht nicht so gut in der Guggenmusik.
Ich habe
noch ein relativ gutes Musik gehört. Da gesagt, ich nehme eine Posaune. Da muss ich nicht hier die Ventil, muss ich nicht wissen, wann welches drücken. Da kannst du den Ton einfach suchen. Und in der Guggenmusik kommt das nicht so drauf an. Und so bin ich zu der Posaune gekommen. Und dann hat sich aus dieser Guggenmusik eine Formation gebildet von Vätern, wo dann, das hat auch seinen Grund, im Klösterli zum Alter, es ist immer am Güdis Mändig, so einen langweiligen Einmann-Orchester hat jetzt eine Unterhaltung gemacht. Da haben wir irgendwann gesagt, komm, das können wir besser. Und haben ein paar Stücke geübt und haben dann dort ein bisschen Musik gemacht in diesem Klösterli-Saal. Und das ist jetzt vor gut 20 Jahren und seitdem machen wir miteinander Musik. Und das sage ich aber immer, wir haben drei Musiklehrer dabei. Das ist natürlich super, mit solchen Musik zu machen. Und ich bin, das sind Musiker.
Ja.
Und ich bin der Musikant. Das ist ja so ein bisschen der Unterschied, den man da macht. Und dann, so habe ich gemerkt, dass das ein super Ausgleich ist für mich. Und dann haben wir eben letzten Sommer, wir hatten einen Auftritt gehabt, da kam ein bisschen Geld gekommen, wir sind also in Luzern Strassenmusik machen, ja. Hut ausgelegt. Das haben wir zwar nie können auf die Seite tun, da sind wir immer etwas essen und trinken. Aber also ist doch etwas zusammengekommen. Und dann haben wir so viel, dass wir letzten Sommer zu fünften mit einem Bus drei Wochen gemieteten Bus durch Europa fahren können. Und also durch Deutschland auf und dann ins Baltikum über, auf der Fähre. Und dann durch Litauen, Polen, Lettland, dort in dieser Gegend,
Tschechien. Ja, dann haben Sie sich vor ein Konzert arrangiert? Oder sind Sie einfach im Bus und haben spielen?
Anfänglich hat einer noch geschaut, was braucht man denn für Bewilligungen in diesen Städten. Das haben wir aber gleich aufgegeben. Also, zu München hat man müssen zuerst vorspielen an einem Ort. Und dann hat man dann vielleicht Erlaubnis bekommen. Dann haben wir gesagt, weißt du was, wir probieren einfach und schauen. Und das ist wunderbar gegangen. Ja. Ausser zu München sind wir, und auch in Prag sind wir einmal zurechtgewiesen worden. Aber sonst kannst du überall, wir haben am Wasser, im Wasser, auf dem Schiff, in der
Stadt,
überall, auf dieser Fähre, oder? Ja, 24, das war fast das Schönste gewesen. So in einem schönen Sonnenuntergang rein, haben wir auf dem Helilandeplatz, dort haben wir Musik gemacht. Ein Haufen Leute sind rundherum gesessen und haben Freude gehabt. Ich hatte so viele tolle Erlebnisse gehabt auf dieser Reise, da könnte jetzt noch viel. Noch viel erzählen.
Ja, so eine gewisse Freiheitsdrang spüre ich da. Also, das war wirklich
ganz anders gereist. Also, eins muss ich vielleicht noch erzählen, was ich gelernt habe. Man muss nicht voraus Hotel reservieren. Also, wir sind irgendwann oben um 5 Uhr zu Prag oder zu Warschau in die Stadt angekommen und haben irgendwie innerhalb von einer halben Stunde haben wir eine Unterkunft gehabt. Sehr zentral, sehr günstig. Vielleicht halt ein 5-Bett-Zimmer, wo wir gerade auch miteinander im gleichen Schlag waren. Aber das ist eigentlich wurscht. Wir sind ja eh gute Kollegen, da sind wir miteinander unterwegs. Und dann ist man wieder los und ist Strassenmusik machen auf diesen grossen Plätzen. Und es war wirklich super, wie die Leute Freude hatten.
Im Repertoire, was spielen Sie denn? Also spielen Sie querbeet alles?
Ja.
Also einmal irgendwas.
So ein bisschen Evergreens, dann ein Haufen Beatles-Songs, dann haben wir so ein bisschen französisches Set, dann haben wir ein bisschen jazzige, bluesige, volkstümliche.
Sicher, Schweizer Volksmusik haben Sie im Ausland gespielt. Was ist klar, so ein Hit? Was ist so ein Schweizer Hit, den man im Ausland punkten damit?
Ja, Swiss Lady natürlich, oder? Klar. Und da. Oder dann so die berühmten, sind nicht Schweizer, aber Marine. Und so, wenn man irgendwo will, dass die Leute auf den Tisch oben stehen, dann muss man Marina und solche Sachen spielen. Dann geht die Post ab. Und je nach Publikum merkt man dann schnell ein bisschen, was jemand gut ankommt und was weniger.
Was haben Sie für einen Bezug zur Musik? Außer Blockflöten und Handorgel?
Also ich habe keine weiteren Erfahrungen gemacht, das hat gelangen.
Aber Musik hören?
Ja, sehr. Also, ja. Das tut mich auch extrem inspirieren. Ich liebe und das Querbeet, also ich höre alles.
Mhm. Also ob Marina, das ging dir oder...
Das geht auch.
richtig,
genau.
Es ist immer die Frage vom Ort und von der
Zeit.
Genau,
das ist so.
Es gibt ja Momente im Leben, wo man das Heft selber in die Hand nimmt, also weg vom Schicksal, wo man quasi das Schicksal selber in die Hand nimmt und entscheidet. Und so einen Entscheid haben Sie gemacht, Edith Wolf, vor noch gar nicht so langer Zeit, haben Sie gesagt, so, ich tritt zurück, ich muss zurücktreten, weil mein Körper macht nicht mehr mit. Was musste passieren, dass sie den Entscheid, der ihnen sicher nicht leicht gefallen ist, dass sie den trotzdem gemacht hat?
Grundsätzlich hat das Herz und der Kopf das Gleiche müssen sagen. Und das war, jetzt ist die Zeit zum Zurücktreten. Und das war ein schwieriger Prozess gewesen. Ich habe immer gesagt, dass ich das einmal über die Lippen bringe, wenn ich aufhöre, dann ist es für immer. Ich sage das einmal. Und das allererste Mal war das Allerschlimmste gewesen, als ich das in meinem Mann gesagt habe. Und er hat mir auch schon vorher immer gesagt, er hat mich lang begleitet in meiner sportlichen Karriere. Er hat ihm gesagt, der Entscheid musst du ganz allein fällen. Da werde ich dich nicht unterstützen dabei, weil das ist dein Entscheid. Und so war es auch gewesen. Und das ist immer das Schwierigste, wenn dir niemand sagt, es wäre eigentlich der Zeit. Und in dem Moment, wo ich das auch dann über meine Lippen brachte, dann sind die Tränen gekommen. Aber auch irgendwie eine Erlösung. Und erst im Nachhinein merkst du dann, wenn ein paar Wochen oder Monate jetzt vergangen sind, was für einen Druck das einem doch abfällt und dass es der richtige Entscheid war. Also ich bereue es nicht. Ich habe eine wunderschöne Karriere gehabt, aber ich bin auch nicht irgendwie ein Mensch, der in der Vergangenheit lebt. Ich bin jetzt da, im Hier und Jetzt, in der Gegenwart. Und es war eine schöne Zeit gewesen, aber ich sehe eben auch, wie das Neue kommt. Ich glaube, ich war schon immer offen gewesen für neue Sachen. Das bin ich auch jetzt. Und für mich ist nicht eine Welt zusammengefallen, weil ich alles erleben durfte. Und es gibt noch viel Schönes, das kommt.
Eben, also ich weiss, dass sie zum Beispiel vor Olympia, vor London, wo sie nachher nochmal eine Goldmedaille geholt haben, dass sie dort aber in unglaublichen Schmerzen müssen trainieren mussten. Also das hat man gar nicht gewusst. Da haben sie nie jemandem etwas gesagt. Also Presse, Medien haben nichts davon erfahren. Diesen Schmerz haben sie allein müssen tragen. Was war denn dort?
Wir haben Anfang des Jahres, 2012, im Olympiajahr, sind wir als ganze Familie nach Australien gereist, so zwei Monate, um uns vorzubereiten. Ich bin dann zurück in die Schweiz, aber nur kurz, bin dann auf Dubai gereist, an Wettkämpfen, und dort hatte es so einen Sandsturm gehabt, und das war nichts für meine Stirn, Kieferhöhlen und auch die Lungen, und ich hatte hier eine Lungenentzündung gehabt. Und ich konnte mich halt fast nicht erholen auch von dem, weil ich auch immer wieder ein bisschen trainieren wollte. Und dann habe ich aber gleich so okay bekommen, dass ich jetzt wieder trainieren darf, wohl zu früh. Und ich hatte immer so einen hartnäckigen Husten gehabt, und dann sind wir wieder ins Trainingslager und irgendwann an einem Morgen, ich mache mich erinnern, macht es Klick in meinem Körper. Und dann habe ich zuerst gedacht, oh, jetzt hat es mir irgendetwas eingeklommen. Aber der Schmerz ist nicht mehr weg in den Rippen und ich habe trainiert, also wirklich auf die Zähne gebissen. Wir haben da ein bisschen pausiert und dann bin ich da weitergegangen nach London an einen Wettkampf. Und bei diesem Wettkampf habe ich plötzlich das Gefühl, ich habe Blut im Maul. Ich habe so Schmerzen, das kann man sich nicht vorstellen. Ich bin ins Ziel gekommen, ich bin zu meinem Mann hergegangen und gesagt, habe ich Blut an mir? Ich blühe. Dann sagt er nein und gesagt, es tut mir so fest weh, ich habe Angst, ich traue nicht im Wettkampf zu fahren. Irgendetwas stimmt nicht. Dann sind wir gerade zurück in die Schweiz zum Arzt und dann haben wir gesehen, dass einfach die Rippen ein bisschen gerissen sind. Und das ist halt schmerzhaft. Dann haben wir ganz viele Sachen probiert, aber es war ein Monat vor Olympia und ich konnte nicht trainieren und dann wirst du halt langsam nervös. Und wir haben gewusst, wir gehen nicht an die Medien, das war für mich vor allem wichtig, weil der Druck dann halt auch noch zu haben. Dann haben wir noch entschieden, dass wir die zwei Rippen einfach ein bisschen wegmacht, indem man sie betäuben tut für die nächsten drei Monate und dann kann das auch heilen. Aber dann bin ich so wie in eine Abwärtsspirale reingekommen und das Mentale hat auch nicht mehr gestimmt. Ich kaum noch 400 Meter fahren. Also es war schrecklich. Und dann irgendwann sagte wirklich meine Mama am Abend, willst du nicht hören? Bist du sicher, was der Weg, den wir gehen? Und ich bin dort noch überzeugt, ja, trotzdem, dass ich fast nicht mehr weiter gewusst habe. Und irgendwann, als die Schmerzen nicht mehr da waren, hat es wie Klick gemacht an einem Wettkampf, an einem Abschlusswettkampf. Und ich bin gefahren wie ein kleiner Gott. Ich bin, was ist das Sinn? Meine Arme, die sind geflogen. Und dann habe ich gewusst, entweder bin ich jetzt Top-Olympia oder Flop? Und wie man ja weiss, es sind
nochmal top
gewesen. Es sind so im ersten Rennen, also im ersten Finale über 5000 Meter, wo ich ja vor 4 Jahren gestürzt bin und disqualifiziert worden bin, habe ich Gold geholt. Und ich glaube, das ist absolut gigantisch gewesen. Und nach daneben die weiteren Medaillen und alles, es hat sich gelohnt zu kämpfen.
Also Sie haben wirklich ganz oben aufgehört, was vielleicht anderen nach dem unglaublich schwer fällt. Aber trotzdem, der Entscheid ist ja nicht einfach so gekommen. Also Olympia respektive Paralympics sind gelaufen, Goldmedaille ist da gewesen, aber die Gesundheit hat sich nie wieder richtig einrenken können.
Ja, es ist dann halt rausgekommen, dass ich eine Keilbeinentzündung habe. Und das steckt ja zwischen Stirn und Kieferhöhlen drin, hat man eben noch ein sogenanntes Loch, oder wie man dem sagen will. Und das war Freitag. Ja. Wir haben alles probiert, um das irgendwie wieder frei zu machen, aber es ist einfach nicht mehr gegangen. Der Körper an und für sich, die Entzündung, die drinnen ist, ich bin immer wieder krank geworden. Und irgendwann hast du einfach gespürt, mein Körper kann sich nicht erholen. Und für mich war es immer das Ziel, ich will top sein und nicht irgendwo hinten nachfahren. Also ich habe wahnsinnig hohe Ansprüche an mich. Ich glaube, ich bin ein bisschen der Mensch und so. Und dann habe ich mich einfach entschieden, ich glaube, zugunsten von meiner Familie, dass der Egoismus auch nicht zu gross wird. Ich habe ja eine wunderbare Familie, ich habe ja alles. Dass auch eben dann wieder anders Platz hat, müssen sagen, ich höre auf, weil Gesundheit, die geht vor. Und der Sport war eine schöne Zeit und ich freue mich auf Neues.
Schön. Ja, wie geht es Ihnen jetzt weiter? Sie sind jung, haben eine junge Familie, 5-jährige Tochter, die jetzt glaube ich, auch da ist. Genau.
Ja.
Sie ist reingeschlichen im Verlauf der Sendung. Also heisst, Sie sind jetzt bereit eigentlich noch mal für eine zweite Karriere, vielleicht etwas ganz anderes?
Das kann möglich sein.
Ja. Aber man hat Sie ja gesehen, schon als Fernsehmoderatorin bei Glanz und Gloria sind Sie mal eine Woche vor der Kamera gesehen. Ist das etwas, was Sie sich vorstellen können?
Ja, also es ist eindrücklich gewesen und ich habe es auch wunderschön gefunden, hat mir ein Schweizer Fernseher die Chance gegeben, einen Rollstuhlfahrer doch eine Woche lang täglich in einem Gefäß zu zeigen.
Vor Kamera zu zeigen.
Richtig, genau. Ja. Und es hat Spass gemacht und ich denke auch, es baut Hemmungen ab, auch von den Leuten, wenn man mich sieht oder andere Rollstuhlfahrer, weil wir sind nicht anders als alle anderen auch. Und auch für Kinder, die Menschen im Rollstuhl sehen, daheim im Fernsehen, wenn sie jemanden sehen, entweder verarbeiten sie es oder sie fragen es Mami und dann nimmt sich jeder Zeit. Ich merke manchmal so, wenn die Eltern so ein Kind sagen, Mami, ist die Frau zu viel zu laufen? Ich denke, dann muss Jesus Gott so etwas zu fragen. Aber das ist ja der Gedanke, den das Kind hat und dann wird es beantwortet. Und wenn es gerade gegenüber ist, flüstert man und dann hat das Kind schon das Gefühl, oh, das ist etwas Schlimmes. Aber es ist es nicht. Also ich bin immer offen für alles. Und ich denke eben so vor allem, wenn man die Momente halt auch im Fernsehen hat, wo man das sieht, Kind, Erwachsene, auch der Erwachsene tut das gut. Jetzt sehe ich eigentlich, wie gut das wir sind. Habe ich das eine ganz schöne Chance gefunden.
Wir haben es vorher davon gehabt, Sie sind vor 5 Jahren 50 geworden. Ihr Bruder ist jetzt mit 70 immer noch Verwaltungsratspräsident. Wenn wir uns so quasi jetzt in Richtung Zukunft bewegen, wie sehen Sie Ihre zweite Lebenshälfte selber, Andreas Hug?
Ja, ich glaube, jetzt stehe ich schon mit drin. Ich glaube, dass es noch so lang geht. Ja, nein, also jetzt im Moment, die nächsten 5-6 Jahre, bin ich sicher noch in dieser Intensität unterwegs, wo ich die Unternehmung so führe mit meinen Leuten zusammen. Und dann kann ich mir schon vorstellen, werde ich es dann schon langsam ein bisschen ruhiger, also ruhiger nicht auf dieser Seite und vielleicht mich ein bisschen mehr anderem widmen.
Also mit 70 würden Sie nicht mehr im Amt sein, so wie das jetzt
ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mit 70 auch noch auf dieser Aktivitätsstufe laufe, wie das meine Brüder jetzt machen. Aber das sagt man noch manchmal voraus, wie es dann kommt.
Ja, klar.
Und wenn es dann so weit ist, dass man dann abgeht und weitergeht und so. Ich sehe sie jetzt so, aber wie es kommt, das weiß niemand.
Wäre es möglich, dass Sie sich selber in Richtung Coaching bewegen, also dass Sie selber für Athleten betreuen?
Im Moment ist das eigentlich keine Frage, weil ich sage, ich will ein bisschen Abstand kriegen, auch eben Zeit für mich haben. Ich selber mache ja auch noch sehr viel Sport, dann eben mit der Familie zusammen Zeit können geniessen. Und ich glaube, wenn es dann so ein Projekt ist, dann bin ich wieder extrem fokussiert. Und jetzt, das wäre absolut...
Jetzt ist gerade eine Phase, wo das nicht so im Fokus steht. Ja. Eine Musikreise, je nachdem, sicher noch. Sie haben oder
das machen wir sicher wieder. Wahrscheinlich nicht mehr 3 Wochen. Also miteinander, aber wir haben schon gemerkt, wir sind 5 ganz unterschiedliche Typen. Und so sind alle so um gut 50 oder um die 50. Und da hat jeder sind schon gestandene Persönlichkeiten. Ja. Und da hat es auch noch ein bisschen Krosen zwischen ihnen. Aber es hat uns näher gebracht jetzt im Nachhinein. Das haben wir gemerkt. Irgendwie, wir haben einander besser kennengelernt. Und wir haben es nach wie vor super miteinander. Und mache ich gerne Musik.
Ich wünsche Ihnen beiden auf jeden Fall alles, alles Gute. Viel Glück. Wo immer das Ihre Wege anführt. Merci vielmals, dass Sie ins Persönliche gekommen sind. Das war es. Merci vielmals fürs Zuhören und Ihnen allen einen ganz schönen Sonntag.
Sie haben die Sendung persönlich gehört, direkt aus der Stadt Mölli-Willisau im Kanton Luzern. Der Christian Zeugin hat sich unterhalten mit Edith Wolf Hunkeler, Sportlerin, und mit Andreas Hug, Geschäftsleiter der Hug AG Technik, Thies Ganz und Samuel Berger. Wenn Sie jetzt heute in einer Woche mal als Zuschauerin, Zuschauer immer persönlich möchten dabei sein möchten, dann können Sie in die Lockremise auf St. Gallen und dort die Ex-Skirennfahrerin und heutige Family Manager Maria Wariser sehen und den Volker Wedler, Schönheitschirurg. Gastgeber ist dann Sonja Hasler. Und Sie können natürlich die Sendung aber heute in einer Woche auch hier auf SRF 1 hören. Am 10.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.